Jesus, wir sind dir so dankbar. Wir können dir nicht genug danken für all das, was du uns schenkst. Die Welt ist im Aufruhr, Krieg an allen Orten. Und mitten hinein stehst du mit deinem Versprechen, dass du uns Frieden gibst. Frieden in unser Herz, Frieden um uns herum und auch Frieden heute Morgen. Danke, dass du uns ansprichst mit deinem Wort und dass du uns segnest. Wir brauchen deine Weisung, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen ein Wort von dir für die kommende Woche, die kommende Zeit. Danke, dass du es uns gibst, weil du uns liebst. Amen. Ja, auf den Tag genau 5 Monate ist es her. Am 23. September war das tatsächlich, letztes Jahr. Morgens Tablettchen gekriegt und dann nicht mehr gewusst, wo ich bin. Und heute stehe ich hier. Ist für mich ganz toll. Ganz toll. Ich lebe. Ja, und das ist jetzt kein Joke, sondern das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, dass ich sage, wow, das ist so toll. Und wenn man überlegt, was das für eine Operation war und fünf Monate später stehst du wieder an der Kanzel und predigst, dann ist es oh, krass. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. So segnet uns unser Gott. Ich wurde einfach daran erinnert an das Ganze, weil diese Predigt, die ich euch heute halte, die habe ich vor 5 oder 6 Monaten vorbereitet, wollte sie damals halten und Gott hat gesagt, warte noch ein bisschen. Ja? Gut. Und dann habe ich jetzt gemerkt, eine Vorbereitung, boah, die hat dann Aktualität nicht verloren, sondern gewonnen. Und ich sage, okay, gut, dann ist das wohl jetzt heute auch dran. Und da freue ich mich drauf. Ja, ein spannendes Thema. Kommt's? Na? Kommst du? Ich habe ihn eingeschaltet. Nochmal. Jetzt. Ein Hoch auf jemand anders. Ich möchte die Predigt beginnen. Ich lese euch einen Artikel vor aus dem Gemeindebrief einer frei erfundenen Gemeinde. Und dieser Artikel lautet so. Die Nachricht vom Tod unseres Bruders jemand anders hat uns alle erschüttert. Er war eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde. Bruder Anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen lassen. Jemand anders hat seit vielen Jahren zu unserer Gemeinde gehört und er hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder man einen Zuhörer brauchte, sehr oft hieß es einstimmig, das soll jemand anders machen. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden, war es selbstverständlich, dass er sich zur Verfügung gestellt hat. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch. Manchmal fast ein Übermensch. Aber ein Einzelner kann nicht alles tun. Um die Wahrheit zu sagen, man hat viel zu viel erwartet von jemand anders. Also soweit dieser Artikel. Frei erfunden, natürlich. Man schmunzelt gerne über so einen Artikel. Ist ja nur zu menschlich, nicht? Jemand anders. Wie oft hat man schon an diesen Menschen gedacht? Soll doch jemand anders machen. Ich mache doch nicht immer alles. Aber wer ist das eigentlich? Das habe ich mich gefragt. Wer ist das eigentlich? Wer ist dieser jemand anders? Und ich habe gedacht, boah, der Frage könnte man doch mal nachgehen. Und ich möchte euch dabei auch zum Danken bringen. Zum Danken für diesen jemand anders. Denn wenn es den oder die nicht gäbe, dann sähe es manchmal ziemlich öde aus in unserem Leben. Aber so kann man sich doch wirklich freuen, dass es auch noch jemand anders gibt als mich selbst. Dafür dankbar sein, weil das Leben mit ihm nicht so anstrengend ist. Macht ja alles, ne? Zum Glück gibt es ihn, diesen jemand anders. Und ich habe mir gedacht, um ihn ein bisschen besser kennenlernen zu können, machen wir doch mal einen Streifzug durch das Neue Testament der Bibel. Und beginnen möchte ich dazu bei dem Evangelisten Johannes in seinem Evangelium. Und dazu zitiere ich Johannes 13, damit fange ich an. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er hat auch einen Brief geschrieben, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Da steht, und das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Okay, jetzt könnte man denken, hey, der wollte uns doch was von jemand anders erzählen. Aber in den Bibelstellen, da ist doch nur voneinander die Rede und von untereinander die Rede. Keine Angst, ich bleibe beim Thema. Denn wer ist denn dieser ominöse jemand anders? Ist das nicht gerade derjenige oder diejenige, die neben dir sitzt? Oder vor dir sitzt? Oder auch hinter dir sitzt? Ist es nicht jeder im Raum, der um dich herum sitzt? Ja, richtig. Aber damit bist du selbst es ja auch. Du selbst bist auch dieser jemand anders. Für jeden anderen in diesem Raum. Okay, das heißt, es ist gar nicht mehr so notwendig, spezifisch über diesen jemand anders zu reden, denn nur Jesus kennt dich besser als du dich selbst, der du dieser jemand anders bist, ja? Ansonsten kennt dich keiner besser als du dich selbst. Ich muss also gar nicht so über dich reden, dass du dich selbst besser kennenlernst, aber ich rede einfach mal so, dass du andere besser kennenlernen kannst und vielleicht dich selbst auch noch ein bisschen. Und ganz nebenbei kann dabei vielleicht noch ein bisschen Freude aufkommen und Dankbarkeit für diesen jemand anders, dass es ihn gibt, jemand, der dich liebt. Und auch all die anderen, die du übrigens auch lieben kannst, das ist so eine Folge dieses ganzen Themas, ja, so ein kleiner Nebeneffekt, der hoffentlich eintritt, dass wir lernen, es geht tatsächlich so, dass wir liebevoll miteinander umgehen können. Das gibt's. Echt. Natürlich ist es nicht unbedingt das Ziel in einer immer größer werdenden, wachsenden Ego-Gesellschaft. Da pflegt man ja zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, wenn jeder auf sich selbst achtet, dann ist für alle gesorgt. Nochmal, wenn jeder auf sich selbst achtet, dann ist für alle gesorgt. Das ist typisch Ego, ne? Liebe, das ist das Ziel einer sich entwickelnden Gesellschaft von Jesus-Leuten. Und das nicht nur, weil wir von Jesus so ein wunderbares Gebot bekommen haben, sondern hoffentlich auch deshalb, weil wir merken, dass es nichts Schöneres gibt, als seinen Blick auf jemand anders zu richten. Nicht um ihm alle Arbeit zuzuschieben, damit er auch ja beschäftigt ist, sondern um ihn zu lieben und wirklich Gutes von ihm zu denken. Ihm kleine Zeichen der Liebe geben zu können. Und zwar deshalb, weil mir mein Heiland so viel Liebe ins Herz gelegt hat, dass ich sie einfach weitergeben muss, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten auch immer. Und so können wir auch zueinander sagen, ich liebe dich, ohne dass man gleich an irgend sowas Intimes denken muss oder dass man Angst haben muss, der andere rückt mir zu sehr auf die Pelle. Ich liebe dich, weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Habe ich immer mal gesagt in dieser Predigtreihe damals, ne? Der hat angefangen. Jesus hat mich zuerst geliebt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch dich zu lieben. Dich, Herr und Frau, jemand anders. Kannst du getrost deinen Namen eintragen? Also ich finde das fantastisch. Deshalb lasst uns einen Schritt weitergehen durch unseren Streifzug durch die Bibel. Ich habe dabei gar keine bestimmte Reihenfolge. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, die Bibelstelle ist wichtiger, weil der Hans-Werner sie zuerst genannt hat. Nee, wir machen es wie bei einem Streifzug. Wir schauen, was kommt und freuen uns einfach daran. Jetzt lassen wir den Apostel Paulus zu Wort kommen. Ich zitiere aus Galater 6. Liebe Brüder, und die Schwestern im Glauben sind da auch mit eingenommen, auch wenn man es nicht so richtig deutlich sieht. Im Urtext ist das ein sogenannter Kollektivbegriff, das heißt, alle sind eingeschlossen. Also liebe Schwestern und Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also den letzten Teil dieser Stelle, den kennen die meisten ganz gut, glaube ich. Denn mit Lasten, auch mit persönlichen Lasten, da hat jeder so seine persönliche Erfahrung, natürlich auch. Aber vor diesem Satz, da steht eine Bemerkung, die hat Paulus ganz bestimmt nicht so umsonst gemacht. Wir würden in saloppen Deutsch vielleicht sagen, wenn einer mal auf die Nase gefallen ist, dann tritt ihm nicht auch nur auf der Nase rum. Das tut nämlich weh. Und wer schon mal die Nase angeschlagen hat, der weiß, von was ich rede. Bei dem, was Paulus von dem hier spricht, da ist jemand auf die Nase gefallen oder ist vor eine Wand gelaufen oder wie man das auch immer nennen will. Und das tut meistens auch in der Seele weh. Zumindest bei denen, die mit Gott unterwegs sind. Denn die Menschen, die haben ein Gewissen, das von Jesus geprägt ist. Und deshalb ist es sehr sensibel für Fehler, für falsche Verhaltensweisen und so weiter. Das ist so, wie wenn du was gemacht hast, was gesagt hast und dabei einen von dir geliebten Menschen verletzt hast, traurig gemacht hast. Machst ja auch keine Freudensprünge, sagst, hurra, was habe ich jetzt Tolles gemacht? Sondern du bist dir schnell bewusst, was du da angerichtet hast. Ja, natürlich, wenn beide mit Jesus unterwegs sind, weißt du, er wird dir vergeben, wie Jesus uns unsere Sünden auch vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Und trotzdem ist da so eine Aura von Traurigkeit um das Ganze herum. Und jetzt stellt euch vor, in diese Situation, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, da kommt jetzt einer, der nichts Besseres zu tun weiß, als genau in dieser Wunde herumzubohren. Aber nicht um zu helfen, sondern um deutlich zu machen, hey, da ist jetzt was wirklich falsch gelaufen, das muss die Welt auch wissen. Das ist alles andere als hilfreich. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dann ist uns vergeben. Deshalb brauchen wir nicht in den Wunden eines anderen herumzubohren, als gäbe es Vergebung überhaupt nicht. Wir sollen hier also nicht auf jemand anders mit dem Finger zeigen, sondern wir sollen einander zurechthelfen, helfen, dass die Schmerzen wieder aus dem Leben verschwinden. Und auch das hat mit Liebe zu tun. Ist doch ein schöner Liebesdienst, wenn man anderen Menschen wieder zurechthelfen kann. Ihnen helfen kann, dass sie anderen Menschen und vor allem sich selbst wieder in die Augen schauen können. Ich sage euch, das ist ein wunderbares Gefühl. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Es ist schön, wenn man nach einem Fehler in seinem Leben wieder aufgebaut wird, von anderen Menschen wieder angenommen wird. Da steckt ganz viel Heilung drin, da steckt ganz viel Vergebung und Freiheit drin. Und wer von euch ist ohne Fehler? Ich auch nicht. Ist nicht so. Lasst uns deshalb einander die Lasten abnehmen und tragen, damit jemand anders wieder zurechtkommen kann. In eine ähnliche Richtung zielt die nächste Bibelstelle auf unserem Streifzug durch das Neue Testament der Bibel. Diesmal zitiere ich aus Kolosser 3. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Och Mann, habe ich nicht schon genug zu tragen? Und jetzt auch noch jemand anders ertragen? Wenn wir diesen Gedanken aus Kolosser 3 ganz konsequent zu Ende denken, dann heißt es genau das. Ich soll jemand anders so ertragen, wie er ist. Mit allen Macken, die er hat, mit allen Kanten, die er hat, mit allen Schwächen, die er hat, mit seinem komischen Aussehen. Und mit dem Parfum, das ich mir ganz bestimmt nicht kaufen würde. Das sind doch die Punkte, an die man so denkt, wenn man sich mit jemand anders befasst, oder nicht? Nur jetzt kannst du dich noch erinnern, wer jemand anders ist. Das bist du selbst auch, ne? Und kleiner Trost, wer weiß, wer er selbst ist und wer weiß, zu was er allem wirklich fähig ist, der kann andere auch ertragen. Natürlich musst du da ehrlich sein, ehrlich zu dir selbst sein. Sonst klappt das nicht. Ich behaupte mal, wer öfter so über einen anderen vom Leder zieht, lästert, irgendwas über ihn erzählt, der hat sich selbst noch nicht in dem Spiegel betrachtet, noch nicht ehrlich in dem Spiegel betrachtet. Ich würde einen Spiegel empfehlen, dem man nichts vormachen kann. Schau dich doch mal im Spiegel der Heiligen Schrift an. Die sagt zum Beispiel über den Menschen, da ist keiner, der, ich füge ein, von sich aus gerecht ist, auch nicht einer. Keiner. Oder sie sagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes. Also sie können nicht von sich aus mit Gott mithalten. Das klappt nicht. Dazu fiel mir ein humorvolles Beispiel ein. Ist ein ganz uraltes Ding. Also meine Kinder würden jetzt mit den Augen rollen und sagen, Papa, alter Witz. Aber okay, manches muss man einfach immer wieder mal bringen. Ja. Diese Frage, warum das Schiff, das sich Gemeinde nennt, nicht auseinanderfallen kann. Die uralte Antwort ist, weil sie von lauter Nieten zusammengehalten wird, die sich Christen nennen. Du möchtest keine Niete sein? Schlechte Nachricht, dann kannst du nicht zur Gemeinde gehören. Und das hat gar nichts jetzt mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun. Oder mit falsch verstandener Demut oder Selbstmitleid oder irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen. Christen sind keine minderwertigen Schwächlinge, die sich halt an irgendeinem Gott festhalten, weil sie sonst sich selbst nicht halten können oder so. Wer so denkt, der hat Christsein, der hat Nachfolge Jesu noch nicht wirklich verstanden. Darum geht's nicht. Christen sind keine minderwertigen Schwächlinge. Sie sind Erlöste, Befreite und ganz starke Heilige. Was ganz anderes. Kann man selbstbewusst auftreten. Aber sie wissen, was in ihnen steckt. Und sie wissen, zu was sie allem fähig sind. Ich sage mit dem zwinkernden Auge immer wieder, zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen. Ne? Eine von sechs Nullen. Aber jetzt kommt Jesus, die Eins. Wo stellt er sich hin? Davor. Und dann bist du ein Millionengewinn. 6 Nullen, 1 davor, zack, 1 Millionengewinn. Ein Gewinn für jeden Einzelnen, du bist ein Millionengewinn für jeden anderen. Das ist doch ein Ding. Durch Jesus Christus. Und deshalb können wir uns auch so annehmen, wie wir sind. Also 1 Millionengewinn wird doch den anderen annehmen können. Das kann doch klappen. Und wir sollten dabei auch wirklich wahrnehmen, dass es beim anderen auch schöne Dinge gibt, persönliche Stärken gibt. Unser guter Gott hat so viel Potenzial in uns hineingelegt. Es ist viel mehr Kraft drin wie in einer Atombombe. Schaut euch doch in der Welt um. Jemand hat mal gesagt, Gott muss die Menschen wirklich lieb haben. Warum hätte er sonst so viele von ihnen gemacht? Milliarden und Abermilliarden im Lauf der Geschichte dieser Welt. Gott muss die Menschen lieb haben. Und darum lasst uns anfangen, jemand anders anzunehmen. Denn wen ich einmal angenommen habe, dem kann ich auch leichter vergeben. Vielleicht hat deshalb Paulus auch die Gemeinde angewiesen, sich gegenseitig mit dem Bruderkuss zu begrüßen. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, ja? Klar, okay. Aber einem Menschen, den du Wange an Wange begrüßt hast, dem kannst du nicht so leicht auf die Backe hauen. Versuch's mal. Das klappt nicht. Ich kann dem anderen dann ganz anders begegnen. Aber es ist natürlich schon so, wir müssen uns das gegenseitig auch erlauben, klar. Und fangen wir nicht an, so dem anderen zu sagen, der ist lieblos oder distanziert, weil er es nicht will. Nein, wir wollen ihn ja annehmen. Das heißt, er ist anders als ich. Ja? Nicht liebloser als ich, anders. Und kann es vielleicht nicht, mag es auch nicht und so, dann ist das in Ordnung. Ja? Dann such die Liebe im Handschlag. Da kann man auch Herzchen verteilen. Also Liebe, 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 Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus hat nicht umsonst gesagt, das ist das Größte von allen. Wir gehen weiter auf unserem liebevollen Streifzug durch die sogenannten Einander-Bibelstellen, heißen die. einander Bibelstellen im Neuen Testament der Bibel. Da gibt es noch viel, viel mehr als die paar, die ich heute aufgelistet habe. Also Angelika hat gesagt, sie liegt gerade im Thessalonicherbrief, da muss es massenhaft einander Stellen geben. Also, ihr seht. Paulus schreibt, 1. Thessalonicher 5, darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also jetzt merken wir, so langsam geht es unter die Haut. Wir kommen uns näher. Was Paulus hier erwähnt, das kann ich nicht, solange ich mit dem Zeigefinger auf einen anderen deute. Geht einfach nicht. Okay, ja, es geht natürlich. Aber wie kommt es bei dem anderen an? Wenn ich weiß, dass ein anderer mich überhaupt nicht leiden kann oder dass er auch distanziert mir gegenüber ist und der dann anfängt, mich zu ermahnen, dann habe ich so richtig zugige Ohrkanäle, ja? Geht alles durch. Bleibt nichts hängen, außer dem Schmerz, den so kalte Luftzüge in Ohren verursachen können. Das kennt jeder von euch. Hat schon manche Mittelohrentzündung daraus ist daraus gefolgt. Aber wenn das alles ist, was eine Ermahnung bei einem anderen erreichen kann, dann hilft es nicht. Gut, es befriedigt vielleicht mein Ego, okay? Dieses Ermahnen hier, aber das hat ein völlig anderes Ziel. Das soll den anderen erbauen oder wir würden heute sagen aufbauen. Und das geht meines Erachtens nicht aus menschlicher Distanz heraus. Dazu muss man sich näher kommen. Ich kann den anderen nur aufbauen, wenn ich eine gewisse Nähe zu ihm habe, womit wir wieder bei den anderen Einanderstellen des Neuen Testaments wären. Liebt einander, tragt einander die Lasten, ertragt und vergebt einander. Wo das spürbar wird in unserem täglichen Umgang miteinander, da wird auch Ermahnung und natürlich auch Ermunterung auf richtig fruchtbaren Boden fallen. Davon bin ich überzeugt. Auch dann, wenn Ermahnung mal ein bisschen schwer zu schlucken ist. Denn der andere weiß, der mir die Ermahnung gibt, es geht nicht um jemand anders, sondern es geht darum, dass wir einander erbauen. Und in eine ähnliche Richtung geht auch die nächste Station, auf die wir zugehen, bei unserem Streifzug durch das Neue Testament. Dort schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also es gibt ganz viele reizvolle Dinge in dieser Welt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass einander ermahnen zu diesen reizvollen Dingen dieser Welt gehört? Schon fast abwegiger Gedanke, nicht? Aber wenn wir der Heiligen Schrift Glauben schenken wollen, also wenn wir Gott wirklich ernst nehmen wollen an dieser Stelle, dann gehört dieses einander ermahnen zu den wirklich reizvollen Dingen in dieser Welt. Es heißt doch hier, lasst uns einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist der Grundtenor, den der Schreiber des Hebräerbriefs in unser Handeln hineinlegen möchte. Einander lieben und gute Werke tun. Nebenbei erkennen wir daran, dass dieser Gedanke der Liebe sich durchs Neue Testament der Bibel hindurchzieht, beziehungsweise eigentlich durch die ganze Heilige Schrift, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Konsequent, wie ein roter Faden. Lest mal die Bibel unter diesem Aspekt. Liebt einander. Ich finde es spannend, weil wir Menschen uns ja lieber so um uns selbst drehen. Wir wollen die Dinge lieber von jemand anders erledigt haben lassen. In der Bibel werden wir also auch zu was aufgefordert, was unserem Wesen so gar nicht wirklich entspricht. Ich bin halt so, sagen da manche. Sollen sie sich doch jemand anders suchen, wenn ich ihnen nicht passe? Ja, stimmt. Und stimmt auch wieder nicht. In Sachen Liebe stimmt es auf jeden Fall nicht. Denn in Sachen Liebe kann ich nicht einfach so handeln, wie es meinem egoistischen Wesen entspricht. Ich kann nicht so handeln, als wäre ich ganz allein auf dieser Welt. Als müssten die anderen nach meiner Pfeife tanzen. Aber wie kriegen wir das raus? Wie ändern wir das? Ich sag's euch gleich, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aber in Hebräer 10 steht ja, lasst uns aufeinander Acht haben. Wir sollen also aufeinander aufpassen. Also im positiven Sinne. Ich meine aufpassen, nicht kontrollieren. Ist ein Unterschied. Manche denken, Kontrolle ist aufpassen. Nein. Positiv. Aufeinander Acht haben. Aufpassen. Dazu hat mal jemand gesagt, wir sollen einander in den Himmel bringen. Ich habe gedacht, wow, das klingt romantisch. So Rosenduft und Frühlingsluft und Sonntagsluft. Also richtig schön, romantisch. Na, wir kommen einfach nicht drum herum. Keiner kann für sich allein in den Himmel kommen. Sonst gäbe es diese Sätze im Neuen Testament nicht. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Man kann nicht ein Eremitendasein führen und sagen, ja, das ist der Sechser im Lotto mit Superzahl. Wenn Eremitendasein, beziehungsweise man könnte auch sagen, geistliches Einzelgängertum, wenn das nicht deine Berufung von Gott ist, es gibt solche Leute, die sind berufen dazu von Gott, wenn das aber nicht deine ist, dann ist das einfach nur ein billiger Ego-Trip, so, mehr nicht. Lasst uns aufeinander Acht haben, das ist das Motto der Bibel. Und das mit dem Ziel, einander zur Erlösung helfen, also Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, für Jesus gewinnen und dann mit ihnen zusammen, Stichwort Jüngerschaft, in den Himmel kommen. Das ist es. Also ich dachte, es ist doch schön, wenn jemand nach dir schaut, wenn du mal keine Herzchen in den Augenwinkeln hast. Wenn du jemanden anderen lieber in den Boden stampfst, als ihn zum Essen einlädst. Ja? Wenn du gerade dabei bist, etwas zu tun, was dir selber, deinem Christsein, immensen Schaden zufügen kann. Oder wenn du so geblendet bist von der Idee, dass du alle Gefahren aus dem Weg denkst. Ist doch schön, wenn dann jemand da ist. Jemand anders kommt, um dich anzureizen zu Liebe und zu guten Werken, indem er dich ermahnt. Leute, das ist wichtig. Und es ist völlig legitim. Es ist wirklich in Ordnung, wenn das jemand tut. Ja, wirklich, wir sind gefragt, uns in die Angelegenheit unserer Mitchristen einzumischen. Tatsächlich. Weil es nicht um jemand anders geht, der mir total egal ist, sondern weil wir füreinander da sind um Jesu Willen. Das ist der Punkt. Und unter dem Tenor gegenseitiger Liebe sollte das auch wirklich kein Problem sein. Wenn wir gut voneinander denken, dann möchte der andere sowieso nichts Böses. Und Leute, ich kann doch mein Gesicht nicht verlieren. Kannst du nicht, ist angewachsen. Und wer sich nicht so viel auf sich selbst einbildet, ist vielleicht auch so manchmal das Problem. Stolz nennt man das auch. Wer sich nicht so viel sehr auf sich selbst einbildet, der kann sich auch was sagen lassen. Vor allem von denen, die einfach dieses Anreizen zur Liebe und zu guten Werken ausleben wollen. Denn von denen weiß ich auch, und das ist jetzt die letzte Stelle auf unserem Streifzug durch das Neue Testament, von denen weiß ich, dass sie in Liebe mit dem umgehen, was Jakobus im 5. Kapitel Vers 16 sagt. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Oder wörtlich übersetzt, energisiert ist. Wer ein bisschen aufgepasst hat, der hat festgestellt, wir sind uns im Lauf der Predigt immer näher gekommen. Ja? Und jetzt sind wir dort angekommen, wo wir einander sogar unsere Sünden bekennen sollen. Wo wir füreinander beten sollen, damit wir an Leib und Seele gesund werden. So wie unser guter Vater im Himmel es möchte. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir als Nachfolger Jesu haben den Auftrag, jeder, dazu brauchst du nicht das sogenannte Charisma oder die Gabe der Heilungen. Nein, jeder Nachfolger Jesu hat den Auftrag, für Heilung zu beten. Jeder. Aber ob Heilung geschieht, das bleibt immer in der Hand Gottes. Immer. Wir beten, er heilt. Heilt er nicht, was machen wir dann? Schimpfen? Nee, weiterbeten. Einfach weiterbeten. Weil das Gebet der Jesus-Leute ganz viel ausrichten kann, wenn es ernstlich ist. Hier steht im griechischen Urtext ein Wort, das hat mit Energie zu tun. Und das bedeutet, dass ein ernstliches Gebet vom Heiligen Geist regelrecht besessen ist. Das ist die Bedeutung. Wisst ihr, was Besessenheit bedeutet? Ernstlich im Sinne vom Heiligen Geist, total eingenommen, total durchdrungen. Wir müssen nicht darüber grübeln allerdings, ob dann unser Gebet nicht ernst genug war, nur weil es nicht erhört wurde. Wichtig ist, dass wir glauben, dass Gott Heilung möchte. Also wenn ich beten möchte und jemand sagt, ja, ich weiß nicht, ob Gott es möchte, sage ich, hä? Gott möchte immer. Das ist ganz wichtig. Wir sind darauf angewiesen, füreinander zu beten. Für das Erhören der Gebete sind wir nicht zuständig. Und wir sollten uns diese Zuständigkeit auch nicht auferlegen. Natürlich ist es gut, wenn wir ein paar Voraussetzungen dafür erfüllen, dass unser Gebet erhört werden kann. Hier sind ja auch ein paar genannt. Eines davon ist zum Beispiel, dass wir einander unsere Sünden bekennen. Und falls es nötig ist, auch vor Menschen unsere Schuld zu bekennen, dann müssen wir es tun. Damit sich die Sünde nicht zwischen Menschen schieben kann. Dabei kann es sich um einen kleinen Konflikt handeln. Negative Gedanken, Neid, Eifersucht, was auch immer, das volle Programm. Wenn wir einander solche Dinge nicht bekennen, dann können wir beten, was wir wollen. Wir werden nicht an Gottes offene Ohren vordringen. Weil er gesagt hat, ihr müsst bekennen und dann mache ich. Wir müssen miteinander im Reinen sein, damit wir zielgerichtet füreinander beten können. Und das gilt auch dann, wenn das Gesundwerden an Leib und Seele nicht in unserer Macht steht. Dennoch müssen wir tun, was in unserer Macht steht. Gott tut keine Wunder und sagt, oh, ich tue jetzt ein Wunder, weil du das nicht tust, was du sollst und kannst. So läuft das nicht. Wir tun, was in unserer Macht steht. Und auch hier gilt, das ist nichts für jemand anders. Wenn ich spüre, dass etwas nicht in Ordnung ist, muss ich das angehen. Ob ich Schuld habe oder nicht, spielt keine Rolle. Wir sollen einander unsere Sünden bekennen, dass Vergebung geschehen kann. Und dann sollen wir füreinander beten und das wird uns grundlegend verändert. Also wenn ich längere Zeit für andere Menschen gebetet habe, dann hat das meine Haltung diesen Menschen gegenüber verändert. Manchmal habe ich einfach gesagt, jetzt fange ich einfach an zu beten, weil ich weiß, das wird mich verändern. Ob der andere das gemerkt hat, weiß ich nicht, aber ich habe gemerkt, dass sich in mir was verändert hat. Da war dann plötzlich Liebe zu diesem Menschen und keine Abneigung mehr. Da war plötzlich Zuneigung, auch dann, wenn mir überhaupt nicht gefallen hat, was der Mensch gerade getan hat oder tut. Darum geht's nicht. Es war Liebe da und darauf kommt's an. Ich hoffe, dass in dieser Predigt deutlich geworden ist, auf was es ankommt. Es geht nicht in erster Linie um jemand anders. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht um andere und um mich, um ein Füreinander, dass wir füreinander da sind. Und wenn wir das gemerkt und verstanden haben, dann kann echte Dankbarkeit entstehen, eine tiefe Dankbarkeit für den Menschen, der rechts oder links neben dir sitzt, der vor oder hinter dir sitzt, um dich herum, was auch immer. Natürlich können wir das nicht so einfach machen. Wir haben in uns bei weitem nicht die Liebe, die nötig wäre, um andere so lieben zu können. Wir können nicht den Hebel umlegen und jetzt sagen, oh, der Hans-Werner hat heute über ein paar Punkte gesprochen, lege ich mal einen Hebel um und jetzt klappt das ab morgen sofort. Ganz bestimmt nicht. Jesus hat mal gesagt, und das ist ein entscheidender Punkt, ihr könnt ohne mich nichts auf die Kette bringen. Also so salopp hat es nicht gesagt, aber so ähnlich. Wir können einander lieben und füreinander da sind, wenn wir mit der Person gemeinsame Sache machen, die sich dieses Zusammenleben ausgedacht hat. Und wer mit Jesus Christus gemeinsame Sache macht, der ist ein Millionengewinn. Das wissen wir jetzt. Ja? Weil vor alle Nullen meines Lebens die Nummer 1 kommt. Jesus Christus, eine ganz einfache Rechnung. 1 plus 6 Nullen ist gleich Millionengewinn. Also denken wir daran. Kein absolutes Hoch auf jemand anders. Und das einfach nur, weil wir füreinander da sein wollen. Amen.